NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz. Schön, dass ihr bei unserem Ernährungspodcast wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das im Napf oft übersehen wird. Fasern, Ballaststoffe, Prä- und Probiotika für Hunde und Katzen. Ich liebe dieses Thema. Viele denken, Fasern sind nur für Pflanzenfresser wichtig. Ein Irrtum, denn auch Fleischfresser profitieren von clever eingesetzten Faserstoffen. Sie unterstützen die Verdauung, stabilisieren die Darmflora, fördern das Immunsystem und so weiter und so fort, haben sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Doch was genau sind präbiotische und probiotische Zusätze und wo liegt der Unterschied? Das schauen wir uns heute an, welche Fasern es gibt und wann sie sinnvoll sind. Darüber spreche ich, wie immer, mit Journalistin Manuela Bauer und einem vierbeinigen Gast, der hier schön in der Sonne liegt.
Ja, die schnorchelt vor sich. Die Milka ist schon eine ältere Dame.
Ja, eine ältere Dame,
macht
die hier uns heute Gesellschaft leistet. Ja, genau. Sehr verlockend.
Ja. Ja. Unsere Hörerinnen und Hörer, die haben uns schon wieder fleißig ihre Fragen geschickt. Sie möchten unter anderem wissen, welche Faserquellen sinnvoll sind und was ist bloß Marketing. Tauchen wir ein in die Welt der guten Bakterien und schlauen Fasern. Unsere Ernährung und das unserer Tiere setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Wir wissen bei uns Zweibeinern, Ballaststoffe sind wichtig, zum Beispiel für den Stuhlgang. Und wir sollten lieber ein dunkles Vollkornbrot essen als das helle Weizenbrötchen. Doch welche dieser Stoffe, wie und wie viel sollten unsere Tiere davon bekommen? Und vielleicht dröseln wir jetzt das Ganze erstmal auf. Welche Fasern gibt es denn überhaupt und für was sind die gut, Julia?
Ja, können wir machen. Du hast ja schon gesagt, dass unsere Nahrung aus verschiedenen Bausteinen besteht. Und die kann man ja grob einteilen. Wir haben die Eiweiße, die Proteine. Dann haben wir Fette und essentielle Fettsäuren und dann haben wir natürlich das ganze Thema Kohlenhydrate. Und da gibt es die eine Fraktion, die Energie liefert, die Stärkelieferanten, und dann gibt es die andere Fraktion, die eben Ballaststoffe liefern. Ja, und Ballaststoffe, Fasern kann man eigentlich synonym verwenden, das ist so der Oberbegriff, wenn man so will. Und die Definition von Fasern ist folgende, also Fasern sind quasi strukturelle Pflanzenbestandteile, die durch körpereigene Enzyme nicht abgebaut werden können. Genau. Deswegen sind es sozusagen Ballaststoffe. Also theoretisch können wir gar nichts damit anfangen. Theoretisch. Wir können das nicht als Energie nutzen. Und deswegen ist es auch sozusagen nicht essentiell in der Ernährung, wie jetzt Eiweiß und Fette, beziehungsweise essentielle Fettsäuren, das ist alles essentiell. Wenn du das nicht zu dir nimmst, dann kriegst du einen Mangel. Aber wenn du jetzt keine Ballaststoffe isst, dann kriegst du keinen Mangel an Ballaststoffen. Ja, das gibt es sozusagen nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht super sinnvoll ist. Ja, ganz im Gegenteil, gerade wo wir ja auch immer uns versuchen, gesund zu ernähren und so weiter, sind Ballaststoffe eigentlich meiner Meinung nach mit eins der Schlüsselfaktoren und auch sicherlich etwas, was in unserer Ernährung eher zu kurz kommt. Ja, aber trotzdem.
Aber wenn der Körper sich jetzt nicht wirklich was draus zieht, für was ist es dann genau gut?
Genau. Also wir selber können sozusagen mit unseren eigenen Enzymen, die wir in der Bauchspeicheldrüse bilden, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, können wir diese Kohlenhydrate, sozusagen diese Fasern, diese Ballaststoffe nicht verdauen. Wir haben aber Partner in unserem Körper, nämlich unsere Darm.
Doch.
Das ist die Darmflora-Fraktion, die Mannschaft der Darmflora. Also die ganzen Bakterien, die du in deinem Darm beherbergst, die können das. Ja, die haben Enzyme, die in der Lage sind, diese Ketten, also Stärke und auch Fasern, muss man sich vorstellen als ganz lange Ketten, wenn man das jetzt auf Molekülebene sich anschaut. Und es gilt sozusagen, diese Ketten zu zerkleinern, um sie zu verdauen. Und wir haben Enzyme für Stärke, was wir in Kartoffeln haben und so weiter und so fort, aber eben keine Enzyme für diese Faserketten. Aber die Bakterien haben es und dafür brauchen wir die. Das heißt, diese Fasern, die wir im Prinzip nicht für uns selber nutzen können, nutzen aber unsere Bakterien im Darm. Und die tun ja auch ganz viel Gutes für uns. Ja, das heißt, das ist wie so ein, ich hätte schon fast gesagt, Co-Working Space, so eine Art Zusammenarbeit. Deswegen sind die durchaus wichtig, zum einen für die Darmflora, und für eine gesunde Verdauung, auch für eine geregelte Verdauung. Zum anderen haben die aber auch Funktionen wie zum Beispiel, dass sie halt sättigen, die machen dich länger satt. Ja, was du vorhin gesagt hast, das Vollkornbrot, wenn du das isst, bist du definitiv länger satt wie nach einem Weizenbrötchen. Das hat was damit zu tun, wie schnell die Glucose freigegeben wird, sage ich jetzt mal, wie das Insulin anspricht.
Hochschießt
hatten wir in der letzten Folge beim Thema Diabetes ausführlich besprochen. Das heißt, es hat auch eine gewisse Sättigungsfunktion. Und dadurch, dass du diese Fasern quasi auch nicht verdaust, gehen die mehr oder weniger raus, wie sie gekommen sind, so ungefähr.
Das heißt, sie stärken den Stuhlgang,
richtig,
sozusagen, ne?
Ja.
Dass er nicht flüssig ist, sondern fest.
Ja, genau. Und die haben, oder sie schieben es auch an. Ja? Mhm. Also dadurch, dass du sozusagen mehr Masse hast, ja, mehr Masse im Darm, hast du dann auch einen Einfluss auf die Peristaltik. Ja, zum Beispiel bei Verstopfung oder so kannst du auch durch eine Erhöhung des Volumens, des Kotvolumens, die Peristaltik anregen und das Ganze vorantreiben, sozusagen. Das sind, genau, und Fasern ist aber echt, also ich liebe dieses Thema, weil es ist so vielfältig. Gut, ich habe auch promoviert über Pflanzenfresser, da habe ich diese ganzen tollen, vielfältigen und genialen Lifehacks, hätte ich schon fast gesagt, was es in der Pflanzenfaserwelt so gibt, auch echt sehr detailliert kennengelernt und finde jetzt in der Ernährung von Hunden und Katzen das auch so spannend, weil du es halt so vielfältig einsetzen kannst, ja, in ganz vielen verschiedenen gesundheitlichen Bereichen, aber auch bei gesunden Tieren. Und es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Fasern. Wir können das zwar alles runterbrechen auf bestimmte, wie soll ich denn das jetzt nennen, auf bestimmte, wie sage ich jetzt, das ist Faserarten, also oder wie nenne ich das denn jetzt? Also Zellulose ist eine Faser, Lignocellulose, das sind ja alles Strukturelemente von Pflanzen im Prinzip. Du hast Pektine, Fructooligosaccharide, Inulin, also es gibt sozusagen verschiedene, ich komme nicht aufs Wort, vielleicht kannst du mir helfen. Okay, liebe
Fasern.
Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also das sind so die verschiedenen Arten von Fasern, ja. Sagen wir es mal so. Genau. Und die verschiedenen Sorten. Arten dieser Faser oder Sorten haben eben auch unterschiedliche Eigenschaften, die du unterschiedlich nutzen kannst. Da gehen wir gleich aufs Detail unbedingt drauf ein. Und das macht es halt, finde ich, so interessant, weil es gibt jetzt nicht nur das eine, sondern du kannst das nehmen oder das mit dem kombinieren.
Ja, das merkt man auch an deiner Produktpalette, das ist mir aufgefallen. Das ist irgendwie schon ein Steckenpferd, ne? Faserbooster, Wettbiom, was haben wir noch? Flohsamenschalen, Apfelfaser, Cranberry, Faser,
Zikorien, genau.
Leinsamen, Zikorienpulver, Futterzellulose.
Ja.
Die Haufenhilfe,
ja. Genau. Also,
Faser ist schon, ist groß vertreten bei dir.
Ja, und wir haben sowohl klassische Einzelfuttermittel sozusagen, wie die reine Zellulose oder die Flohsamenschale oder die Apfelfaser, und wir haben auch so ein paar Kombinationen, wo ich verschiedene Fasern aufgrund ihrer Zwecke zu bestimmten Einsatzgebieten quasi zusammengepackt habe. Ich habe mich da ausgetobt, kann man sagen. Aber es macht Spaß. Aber gut, gehen wir
jetzt
mal.
Jetzt nochmal zum genauen Verständnis. Ja. Ballaststoffe können auch Fasern sein, ne?
Das gehört dazu. Also Fasern ist vielleicht sozusagen der Begriff in der Tierernährung, dass wir von Faser auch auf den Futtermitteln, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, Rohfaser. Also da reden wir immer von Faser. Und das beinhaltet die Ballaststofffraktion.
Mhm. Okay.
Das kannst du jetzt nicht wirklich trennen. Im Englischen heißt es ja Fiber. Fiber ist Fiber und Raw Fiber für Rohfaser. Also da wird es nicht getrennt. Bei uns ist halt impliziert dieser Begriff Ballaststoff natürlich direkt, dass du auch irgendwie, ne, wie so eine Art Ballast. Du nimmst was mit, was du nicht brauchst. Aber es ist... Mhm.
Und manche von diesen Fasern oder alle
haben
präbiotische Eigenschaften?
Richtig, genau. Dazu muss man jetzt wissen, wir haben ja über
was
diese...
Was präbiotisch ist.
Ja, genau. Okay, vielleicht erstmal, was Präbiotika sind und Probiotika. Mhm. Probiotika sind sozusagen die guten Bakterien, die Darmbakterien. Also das Bakterium an sich. Und das Präbiotikum ist das, was das Bakterium ist, also die Nahrung für das Bakterium. Deswegen sind präbiotische Fasern Fasern, die speziell von den Bakterien gerne gegessen werden, sage ich jetzt mal plump. So. Und man muss aber auch wissen, wir haben ja schon gesagt, dass wir die Bakterien bei uns im Darm beherbergen und so weiter. Und wir haben ja auch schon die Pflanzenfresser mal angerissen. Und wenn wir uns jetzt mal Kühe anschauen oder Pferde oder Kaninchen, die essen ja kein Fleisch und so weiter. Das heißt, die ziehen ihre Hauptenergie tatsächlich aus diesen Fasern, die durch die ganzen Bakterien, die haben, bereitgestellt werden. Und das ist halt eine Massenproduktion sozusagen. Deswegen haben Kühe ein Riesenpansen und Pferde und Kaninchen einen riesen Dickdarm. Also die haben, das nennt sich Gärkammer tatsächlich, wo die beherbergt werden.
Da ist was los.
Richtig. Hunde und Katzen brauchen das natürlich nicht. Mhm. Ja. Diese Gärkammern haben im Prinzip die Aufgabe, auch das sozusagen länger im Darm zu halten. Ja, dass das einfach wirklich lange Zeit sozusagen...
Wird alles rausgepresst sozusagen, ja, was geht.
Nicht pressen ist, nein, das falsche, also Bild, aber fermentiert wird es im Prinzip. Wird. Genau. Und aber wie du schon sagst, also die Zeit ist da ganz entscheidend. Und bei unseren Hunden und Katzen, die haben ja, wenn man es mit Pflanzenfressern vergleicht, einen ziemlich langweiligen Darm, so anatomisch gesagt. Also da sind nicht besonders viele Features drin. Ich will es jetzt nicht hier irgendwie den Fleischfresserdarm, nicht so interessant, aber jetzt einfach im Vergleich. Und das heißt, diese lange Verweildauer, die du bei den Pflanzenfressern hast, die haben wir bei Hunden und Katzen oft gar nicht.
Flutscht durch.
Ja, aber es reicht auf jeden Fall nicht. Also wenn du jetzt, ich weiß nicht, du hast ja teilweise bei den Nutztieren, hast du 45 Stunden aufwärts an Verweildauern. Also da gibt es, wie gesagt, total coole Features, auch um das alles zu verlangsamen und so weiter. Und das haben wir bei unseren Hunden und Katzen nicht. Deswegen gibt es manche Fasern wie Zellulose zum Beispiel, die jetzt bei Hunden und Katzen eigentlich nicht fermentiert wird. Das heißt, das ist so eine rein funktionale Faser, die Wasser bindet. Zellulose ist aber das, was im Gras ganz viel drin ist, was jetzt Kaninchen und Kühe nutzen würden. Das heißt, es hat was mit der Aufenthaltsdauer zu tun. Es gibt aber auch Fasern, die super schnell fermentiert werden. Die brauchen gar nicht so lange. Und da reicht das natürlich auch bei Hunden und Katzen aus, die Zeit, die das sozusagen im Darm ist, um auch da in diese Fermentationsprozesse zu gehen. Und das Entscheidende sind dabei diese Endprodukte, die gebildet werden. Also die Bakterien machen aus den Fasern kurzkettige Fettsäuren, heißen die. Und diese kurzkettigen Fettsäuren sind bei Kühen und Kaninchen und Co. die Hauptenergiequelle. Und bei unseren Hunden und Katzen, die können das zwar auch ein bisschen Energie draus ziehen, aber das ist marginal. Aber das ist zum Beispiel auch für die Darmschleimhaut bzw. für die Darmzellen auch eine Energieressource. Also so hat man so dieses Coworking, was ich schon fast gesagt habe, genau. Und dafür hast du halt dann, als Beispiel wäre Pektin, es wäre so eine schnell fermentierbare Faser, oder Inulin. Das heißt, wenn du im Darm von Hund und Katze sozusagen in diese Fermentation kommst, dann nennen wir das eine präbiotische Faser, weil die Bakterien das sozusagen fermentieren und als Nährstoff nutzen. Und wenn du natürlich den guten Bakterien gute Nahrung gibst, dann vermehren die sich halt auch und verdrängen vielleicht die schlechten, die wir nicht haben wollen. Also so kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Mhm. Genau.
Und die probiotischen, das sind die guten?
Das sind keine Fasern, sondern das sind tatsächlich Bakterien per se. Mhm. Und das ist in der Tierernährung, fällt das auch unter die Klasse der Zusatzstoffe tatsächlich. Das heißt, du hast da ausgewählte Keime, die sozusagen zugelassen werden, um diesen Darmflora-Effekt zu haben. Das ist relativ überschaubar, was es da in der Tiermedizin gibt. In der Humanmedizin gibt es das auch. Da hast du dann andere Keime, die da eingesetzt werden. Also so muss man es so ein bisschen unterteilen. In der Tierernährung ist das quasi ein Zusatzstoff. Das heißt, du hast das jetzt nicht in der natürlichen Nahrung, so wie wenn du jetzt deinem Hund, wenn die Milka...
So Joghurt, also aus dem Humanbereich kennt man ja diese probiotischen,
genau,
Joghurts.
Genau,
darf ich den dem Hund auch geben?
Ja, klar. Also da hättest du jetzt im besten Falle Lactobacillen drin, wobei ja nicht jeder Joghurt probiotisch, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist. Weil,
nee, das steht extra drauf.
Genau, dann, ne? Das ist auch an bestimmte Bedingungen gebunden. Mhm. Also wenn du jetzt so ein Probiotikum hast, dann reicht das nicht, dass du sagst, ich fütter da Bakterien, die müssen halt auch leben und sie müssen sich auch ansiedeln. Weil sonst bringt es ja nichts. Also was du da halt machst, ist, dass du sozusagen eine zusätzliche Mannschaft aufs Feld schickst, ja, weil da vielleicht irgendwie die Mannschaft im Clinch ist und da du Leute brauchst, die das mal wieder aufräumen. So würde man jetzt ein schönes Bild.
Das verstehe auch ich.
Genau. Und deswegen, klar, du hast Joghurt, was jetzt vielleicht im Humanbereich probiotische Eigenschaften haben. Lactobacillen sind da ja, oder Bifidobakterien, das sind ja so die guten und auch so die bekanntesten probiotischen Keime, genau.
Gut, das haben wir soweit verstanden.
Sehr schön.
Dann sehen wir mal, was die Hörerinnen wissen möchten. Mhm. Die Astrid schreibt, hallo, was sind die bekömmlichsten Faserstoffe und Ballaststoffe? Mit welchen startet man, wenn man damit noch gar keine Erfahrung hat?
Okay, das ist eine super Einstiegsfrage. Mhm. Gut, am allereinfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn man mit Gemüse einfach starten würde, weil Gemüse ist ja eine natürliche Quelle für Fasern. Aber es gibt natürlich auch Fasern, die du sozusagen extra kaufen kannst und on top gibst. Und bekömmlich ist jetzt so die Frage, was meint sie jetzt damit? Meint sie jetzt, dass der Hund keine Blähungen kriegt, dass der Hund, also eigentlich gibst du ja Fasern auch, damit du eine gute Konsistenz hast, aber du brauchst manchmal auch so ein bisschen eine Gewöhnungsphase, je nachdem, das ist individuell. Also manche Tiere, die juckt das null, wenn du da plötzlich, weiß ich nicht, Flohsamen dazu tust, aber manche sind vielleicht auch ein bisschen empfindlich, beziehungsweise willst du ja auch irgendwie einen Effekt auf die Darmflora vielleicht haben, und wenn du jetzt was einsetzt, wo viel präbiotische Sachen, fermentierbare Fasern dabei sind, alles was fermentiert, bildet Gase, das heißt, du kannst dann natürlich auch, wobei die in der Regel, ich will jetzt nicht sagen gut duften, aber jedenfalls nicht so furchtbar riechen, wie wenn du jetzt einen Kauartikel gibst oder so, wie wenn Fleisch fermentiert wird, genau. Da weiß ich jetzt leider nicht ganz genau, was sie da meint, aber es gibt halt so klassische Fasern in der Tierernährung. Das wäre zum Beispiel Flohsamenschalen, die man ja auch überall bekommt. Gibt auch ganze Flohsamen, aber ich würde immer empfehlen, nur die Schalen zu nehmen. Oder auch gemahlene Schalen, das ist das, was wir im Sortiment haben, weil du die vorquellen lassen musst. Also
Was sind Flohsamen?
Genau. Flohsamen ist eine Wegerichart aus Indien, genau. Und die Körner sehen so aus wie kleine Flöhe tatsächlich. Ich weiß nicht, ob daher der Name kommt. Genau, Plantago psyllium. Mhm. Und in diesen Schalen sind Schleimstoffe drin, Mucilagene. Und die machen, dass das unheimlich quillt. Also wir haben das mal getestet, haben wir mal so 20 Gramm Flohsamen erst mit 200 Milliliter Wasser eingeweicht. Dann haben wir nochmal 200 Milliliter und es quoll und quoll und quoll. Also will man ja auch haben tatsächlich, weil du willst ja diese Masse haben. Das ist auch total gut zur Sättigung zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, da kriegt der Hund da ganz schnell satt, ne?
Ja, ich habe es.
Also für Milka wäre das zum Beispiel der echte Kick.
Ja, es ist für ganz, also wir müssen, ich nehme mal an, da kommen noch Fragen zur Indikation, weil du kannst ja, je nachdem, wofür du es haben möchtest, auch die Faser. Die Flohsamen habe ich tatsächlich selber mal ausprobiert, weil ich es mal wissen wollte. Ich habe ja in München am Lehrstuhl für Tierernährung meine Ausbildung oder Weiterbildung gemacht, und da haben wir ganz viel mit Futterzellulose gearbeitet, weil da auch ein paar Versuche früher gelaufen sind und so weiter. Und da hatte ich gar nicht so viel Berührungskontakt zu Flohsamen. Aber das ist jetzt mittlerweile auch sehr weit verbreitet. Auch in Amerika hast du viele Studien eher über Flohsamen statt Zellulose.
Und du machst dir es in Joghurt.
Und dann habe ich mir gedacht, jetzt will ich mal wissen, wie das ist, ja, und wie das schmeckt und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, also du kriegst auf jeden Fall dein Müsli stichfest, wenn du es haben möchtest. Und es ist auch so, dass es wirklich gut sättigt. Also das fand ich schon erstaunlich. Nach ein paar Wochen hatte ich dann so einen gewissen Gewöhnungseffekt. Da hat dann trotzdem, wenn ich auf die Uhr geguckt habe, 11 Uhr irgendwie sich mein Vormittagssnack-Hunger gemeldet. Aber ich fand es tatsächlich sehr erstaunlich, wie das auch wirklich gut sättigt. Also insofern.
Es ist aber auch eine gute Einsteigerfaser.
Ja, weil du es halt überall kriegst, halt unkompliziert. Okay. Ja, das kannst du im Supermarkt kaufen. Aber wie gesagt, du kannst auch einfach geraspeltes Gemüse nehmen. Mhm. Ja. Kommt auch ein bisschen drauf an, was du vielleicht grundsätzlich fütterst, weil es gibt auch Futtermittel, die schon Fasern mit drin haben, wie zum Beispiel Haferflocken. Auch einer der Gründe, warum ich Haferflocken so cool finde. Also in Getreide per se, Getreide, die Schalenanteile haben wir bei den Flohsamen ja auch, ne? Die Schalen, da findest du die Fasern drin. Das heißt, alles, was, wenn du ein Futter hast oder vielleicht auch ein Trockenfutter, wo Getreide mitverarbeitet wird, hast du in der Regel von Haus aus auch schon einen gewissen Faseranteil mit drin. Oder auch, kriegst auch im Supermarkt Kleie ganz einfach nehmen. Haferkleie, Weizen, da gibt es ja alles Mögliche, wo du im Prinzip auch diesen Ballaststoffanteil erhöhen kannst. Das kannst du grundsätzlich auch für Hunde und Katzen nehmen. Und die Frage ist ja auch, wann gebe ich Fasern, was habe ich für eine Grundration, möchte ich einen bestimmten Zweck verfolgen? Sättigung haben wir angesprochen, das ist eins so der Kern. Themen auch.
Ja, Sättigung ist doch gut, zum Beispiel beim Abnehmen.
Ja, voll. Also absolut. Du hast auch wenn du jetzt eine Abnehmration machst oder dir ein Abnehmfutter kaufst, ein spezielles, dann würdest du, oder macht man da auch ganz viel Ballaststoffe natürlich rein. Denn Je mehr Ballaststoffe du hast, desto geringer ist die Verdaulichkeit, was du ja beim Abnehmen willst. Also nicht nur die Sättigung, sondern du willst ja auch die Verdaulichkeit reduzieren durch verschiedene Effekte. Unter anderem eben auch, dass die Peristaltik angeregt wird. Also es wird einfach, passiert einfach schneller den Darm. Genau, das heißt, da gibst du ganz viel Fasern dann rein, hast aber dann auch eine entsprechend hohe Kotmenge bei den Tieren. Also das kann sich auch durchaus mal verdoppeln, ja. Ist aber dann gewünscht. Ja, muss man vielleicht vorher wissen, weil sonst ist man vielleicht irritiert. Aber wenn du die Verdaulichkeit an der Verdaulichkeitsschraube drehst, und wir hatten das, glaube ich, auch in einem Podcast schon mal erwähnt, wenn du die Gesamtverdaulichkeit des Futters um 10% reduzierst, kommt die doppelte Kotmenge raus. Mhm. So. In diesen hohen Bereich kommst du jetzt nicht unbedingt, wenn du ein bisschen Ballaststoffe dazu. Es ist immer eine Frage der Menge. Wir können ja mal über Dosierungen reden. Also so grob als Faustzahl kann man sagen 0,5 bis zu 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht kannst du an Fasern geben. Zellulose auch bis zu 2 Gramm bei akutem Durchfall zum Beispiel. Da haben wir auch eine Studie zugemacht tatsächlich. Also die Uni Zürich hat das gemacht und wir haben da mitgemacht, weil du bei der Zellulose diesen hohen Wasserbindungseffekt hast, ja, und das sozusagen aufsaugen wolltest. Da gehst du ein bisschen höher, aber ansonsten würdest du jetzt beim normalen Tier vielleicht so ein 0,5 Gramm bis 1 Gramm pro Kilo, je nach Effekt. Also das Tier, das abnehmen soll, kriegt dann eher 1 Gramm pro Kilo. Das Tier, was ein bisschen bessere Kotkonsistenz oder einfach ein paar Ballaststoffe als nice to have haben soll, da gibst du vielleicht dann eher so 0,5 Gramm oder auch etwas weniger. So ein bisschen kommt auf den Effekt auch drauf an, was du
haben. Ja, da haben wir schon mal so einen ungefähren Richtwert. Ja? Finde ich gut.
Okay.
Ich glaube, du hast noch nicht erklärt, es gibt ja lösliche und unlösliche Fasern.
Ja, ja, richtig. Ah. Ja, ich sage ja, es ist total einfach. Also im Prinzip kommt es immer darauf an, dass man Fasern gibt, aber wenn du es dir im Detail anschaust, dann hast du schon so ein paar Besonderheiten. Die Löslichkeit ist etwas, was die Fasern wieder voneinander unterscheidet. Also die Fasern haben an sich, die unverdaulichen Kohlenhydrate, 3 Schlüsselmerkmale. Wenn du so willst. Das eine ist die Fermentierbarkeit, das haben wir ja schon gesagt, da gibt es welche, die werden schnell fermentiert und manche langsam. Und dann gibt es die Löslichkeit, das heißt, wenn du die mit Wasser mischt, lösen die sich auf oder lösen die sich nicht auf. Futterzellulose ist zum Beispiel eine nicht lösliche Faser, wenn du das mit Wasser mischt, dann hast du wie so eine Matschepampe, hätte ich jetzt schon gesagt, wie so ein nasses Zewa-Wisch und weg, kannst du das Wasser auch wieder ausdrücken. Das heißt, das verbindet sich nicht mit dem Wasser. Wenn du jetzt Flohsamen mit Wasser mischt,
Schalen.
Flohsamenschalen, genau, entschuldige, ich sage immer Flohsamenschalen, oder eben eine andere lösliche Faser wie Pektin oder Guar mischt mit Wasser, dann wird das richtig so eine Masse und da kannst du das Wasser auch nicht mehr ausdrücken. Das heißt, die Löslichkeit ist auch ein, ja, so ein Merkmal von den Fasern und in der Regel gilt, wenn eine Faser löslich ist, ist sie in der Regel auch fermentierbar, also präbiotisch. Die Flohsamen sind da so ein bisschen eine Ausnahme von allen, so ein bisschen die Besonderheiten. Wenn man in der Literatur schaut, findet man eigentlich kaum Angaben, dass die fermentiert werden, zumindest nicht viel. Also, dass sie gar nicht fermentiert werden, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber die haben nicht so ein starkes oder schnelles Potenzial, was halt praktisch ist für die Fütterung, weil du dann eben weniger Probleme hast mit Nebeneffekten, vielleicht wie Blähungen oder so. Genau. Mhm. Und das Dritte...
Okay, entschuldige.
Sorry, würde ich es noch kurz zu Ende machen. Das Dritte ist die Viskosität, also quasi die Fließfähigkeit, was natürlich auch durch die Löslichkeit so ein bisschen bedingt wird. Also es gibt Fasern, zum Beispiel Phos, Fructooligosaccharide, das auch, kannst du als Pulver kaufen. Wenn du das in Wasser löst, dann hast du halt einfach die sind so gelblich manchmal, dann hast du halt eine gelbliche, klare Flüssigkeit. So. Dann hast du Pektin, das ist auch ein gelbliches Pulver. Wenn du das mit Wasser mischst, dann hast du schon so eine klebrige Masse. Ja? Wenn du Guar, das ist meistens so ein beiges Pulver, mit Wasser mischst, dann hast du wirklich, also das quillt ohne Ende und das ist sowas von fest. Also das heißt, das fließt halt kaum noch. Genau, das sind so die drei
Kerne. Und diesen Faserbooster, den du hast, sind das lösliche oder...
Nee, das sind eher, also der Faserbooster ist tatsächlich etwas, also das ist eine Mischung aus 10 verschiedenen Bestandteilen und da sind halt ganz viele verschiedene coole Fasern drin. Da haben wir Cranberry-Faser drin, Blaubeerfaser, Olivenfaser, Tomatenfaser, was haben wir noch? Lass mich
Kürbis.
Kürbis haben wir noch drin.
Chicorée.
Spinat, Chicorée für Inulin, genau.
Oliven.
Genau, also und da ist aber noch so ein anderer Nebeneffekt sozusagen, dass diese ganzen natürlichen Faserquellen sozusagen oder diese Pflanzen auch nicht nur die Ballaststoffe liefern, sondern auch noch weitere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe haben. Sowas wie Polyphenole oder die Tomate enthält ganz viel Lycopin speziell. Das ist auch ein Antioxidant, so eine Vorstufe gehört zu den Carotinoiden. Oder Cranberry hat, ist auch so ein Zungenbrecher, Proanthocyanidine. Genau. Also einfach quasi Sachen, die antioxidativ.
Das ist das Beste, Best of sozusagen.
Best of. Oder Polyphenole kennst du, die ist zum Beispiel in Olivenfasern ist die drin. Mhm. Die sind nämlich auch im Rotwein drin. Deswegen ist ja auch Rotwein in gewissen Maßen soll er ja auch
gesund sein,
genau. Also da geht es um das. Und jetzt bei dem Faserbooster ist das so mit die Idee. Ja, einfach so diese Vereinigung von verschiedenen Quellen. Da ist jetzt sicherlich auch ein paar fermentierbare Sachen drin, aber das ist jetzt eher so, wäre zum Beispiel für die Milka ideal, weil die ja schon älter ist.
Ja.
Und gerade im Alter wollen wir ja auch vielleicht Antioxidantien noch dazu haben. Mhm. Und du kannst die halt auch total cool zum Beispiel als Gemüseersatz einfach nehmen, weil das ja wie so ein Gemüsekonzentrat ist, weil du hast das, was du im Gemüse am wichtigsten findest, die Ballaststoffe, sage ich jetzt mal, hast du hier in konzentrierter Form. So.
Ja, das klingt nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass sie Gemüse frisst.
Probier es mal aus. Du kannst ja mal eine Probetütchen
gerne,
mitnehmen.
Gerne.
Mhm. Kommt halt drauf an, wenn du jetzt natürlich irgendwie ein Dosenfutter hast oder so, da kannst du es ja super reinmischen. Oder wenn du der einen Joghurt mal gibst oder irgendwie, dann kannst du da einfach ein Löffelchen reintun. Ist natürlich bei älteren Hunden, also je älter das Tier ist, desto wichtiger werden eigentlich auch Ballaststoffe. Weil ja die Senioren, haben wir auch schon drüber gesprochen im Senior-Podcast, im Alter auch dazu neigen können, so eine gewisse Darmträgheit zu entwickeln. Und da sind halt Ballaststoffe auch wichtig. Deswegen hast du in Seniorfutter auch in der Regel einen höheren Rohfaseranteil, wie du es jetzt im normalen Adultfutter hast. Genau.
Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, weil wir waren ja bei den löslichen und unlöslichen.
Sorry.
Und da hat mich die Miri T. eine Frage. Hast du eine Übersicht? Da waren wir aber schon fast, ne? Wann man welche lösliche, unlösliche verwendet und ab wann Ballaststoffe die Verdaulichkeit so stark verringern, dass man mehr Vitamine, Mineralien geben müsste bei Abnehmdiäten?
Ja, okay. Sehr gut. Zwei hervorragende Fragen. Also das erste ist, am besten hat man ein bisschen von beidem. Also am besten hast du sowohl lösliche als auch unlösliche Fasern. Hast du in vielen Produkten auch natürlicherweise. Also Apfelfaser zum Beispiel hat beides mit drin. Ja, weil Apfel sehr pektinreich ist. Das wäre der lösliche, fermentierbare Anteil und dann eben noch auch unlösliche Bestandteile. Also ich finde ein bisschen von beiden immer gut. Wenn du natürlich jetzt ein Tier hast, was Darmprobleme hat, sage ich jetzt mal, oder wo du vielleicht auch eine Dysbiose mal festgestellt hast, wie auch immer, macht es natürlich Sinn, den Anteil an Präbiotika hochzuhalten, so hoch es eben geht, weil wie gesagt, irgendwann hast du vielleicht eine zu hohe Gasbildung oder auch dann vielleicht manchmal sogar einen zu weichen Kot. Ja, das ist so ein bisschen, man muss die richtige Dosis so finden auch. Mhm. Deswegen eher langsam rantasten, langsam hochdosieren.
Die goldene Mitte.
Genau. Und wenn du jetzt aber ein Tier hast, wo du sagst, der hat einfach, weiß ich nicht, abends weichen Kot oder zunehmend, je länger der Tag oder insgesamt vielleicht Stress, ja, so Stresspatienten, die einfach aufgrund des Stresses immer zu weichem Kot neigen und du sonst keine gesundheitlichen Ursache dafür hast, wäre dann sowas wie Zellulose ideal. Ja, weil es einfach ist ein entschärftes Problem, ja, für beide Parteien und fertig. Dadurch ist natürlich der Stress nicht weg, aber manchmal kannst du ja den Stress auch nicht reduzieren. Auch für die Menschen nicht, für die Tiere nicht. Und genau. Und das mit den, da war ja noch die zweite Frage mit dem
Vitamin und Mineralien.
Genau. Ob man was das ist etwas theoretisch, sage ich jetzt mal, weil also bis du in diesen Bereich kommst, dass du wirklich eventuell einen negativen Impact sozusagen auf die Verfügbarkeit von den Vitaminen hast, musst du schon wirklich richtig, richtig viel haben. Also da reden wir so von Gehalten von, ich sage jetzt mal wieder, typische Tierernährungszahlen, so 20% in der Trockensubstanz. Das ist ewig viel. Das hast du vielleicht auch mal so zu wissenschaftlichen Zwecken. Da kommst du mit der normalen Fütterung gar nicht hin. Um mal hier einen Vergleich zu geben, bei Abnehmfuttern, wo du ja wirklich auch willst, dass da ganz viel Ballaststoffe drin sind, da haben wir so 10% Rohfaser oder Ballaststoffe in der Trockensubstanz in einem normalen Futter, also die allgemeine Empfehlung für jeden Hund sind so 1-2%. Ja? Mhm. Auf Seniorfutter vielleicht bis zu 5, ein bisschen mehr, sodass man mal eine Größenordnung hat. Das heißt, das ist eine ziemlich spezielle Frage. Also da hat sich jemand informiert. Aber es ist jetzt für die praktische Fütterung nicht von Relevanz. Wir kriegen in letzter Zeit öfters mal Fragen dazu, auch irgendwie mit Medikamenten. Also ich weiß nicht, ob da so jetzt ein neuer Zug sich durchs Internet irgendwie auf den Weg gemacht hat, dass man jetzt mit allen Sachen so aufpassen muss, dass die Medikamente nicht mehr wirken oder dies oder jenes. Also
Wechselwirkungen
so, das ist in der Regel nicht der Fall. Genau. Und da kommen wir auch in der Regel gar nicht in solche hohen Mengen.
Ja, damit hast du eigentlich jetzt auch die Frage von der Birgit schon fast eigentlich beantwortet. Die fragt nämlich, viele hochwertige Fertigfutter haben nur rund 10% Ballaststoffanteil in Form von Obst, Gemüse und Pseudogetreide. Was ist denn Pseudogetreide?
Sowas wie Amaranth.
Okay. Beim BAFEN-Kochration werden mindestens 1/3 Gemüse, Obst und 2/3 Fleischinnereien empfohlen. Sind da die 10% im Fertigfutter nicht zu wenig, auch im Hinblick auf die Darmbakterien?
Okay, kann man so gar nicht sagen, weil es so ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Also Fertigfutter kann jetzt Trocken- oder Nassfutter sein und eine BAF-Ration ist jetzt vom Flüssigkeitsgehalt eher wie Nassfutter. Also wie vergleiche ich das jetzt? Mhm. Diese Empfehlung beim BAFEN ist ja jetzt auch nicht daraus entstanden, dass man sagt, ich brauche einen bestimmten Ballaststoffanteil. Eigentlich hat man sich ja die Natur als Vorbild genommen, wobei in der Natur der Wolf gar keinen Zugang zu Ballaststoffen hat, weil er den Inhalt von dem Elch zum Beispiel überhaupt nicht fressen würde. Ja, wenn er ein Kaninchen erwischt, okay, aber das ist dann eher aus Versehen sozusagen. Also deswegen.
Und vielleicht auch eine geringe Menge, ne?
Ja, und es geht tatsächlich drum, und wir haben natürlich auch ein anderes Lebensziel beim Wolf. Ja, der will ja nicht besonders alt werden, wie wir es hier für unsere Haustiere, wie alt ist die Milka eigentlich?
11.
11, ja, guck. Siehst du, die hat ja noch, ist ja gerade bei der Hälfte so ungefähr, ne? Also da spielt das ja eine ganz andere Rolle auch. Insofern, kommt das eher ein bisschen drauf an, dass du es in deiner Ration hast. Und da kann ich es vielleicht mal einfach runterbrechen. Trockenfutter hat in der Regel von Haus aus schon einen Ballaststoffanteil immer mit drin, durch die Zutaten schon allein gegeben. Gibt natürlich Futter, die noch extra ein bisschen hier, ein bisschen da, aber mal so als grober Richtwert. Nassfutter hat in der Regel kaum Fasern, weil du da als Zutaten vor allem, Fleisch, Innereien und Co., nur ein ganz bisschen Gemüse und Kohlenhydrate hast. Bei Nassfutter wäre es total schlau, zum Beispiel irgendwas zu ergänzen, Flohsamenschalen, unseren Faserbooster von mir aus oder Apfelfaser oder so, weil du es da wirklich nicht drin hast. Beim BAFEN hast du durch den Gemüseanteil in der Regel das schon abgefrühstückt sozusagen, passt das eigentlich. Und die Frage nach der richtigen Menge muss man eigentlich zurückgeben, weil es gibt ja nicht den Wert X, ja, es gibt ja viele Faktoren. Und letztlich kommt es darauf an, wie ist die Verdauung vom Hund? Ist die Kotkonsistenz gut? Ist der Kotabsatz regelmäßig? Die Menge akzeptabel oder Fütterungsform abhängig, typisch, ja, weil da hast du ja auch bei dem einen typischerweise mehr, bei dem anderen weniger. Darum geht es tatsächlich. Also so okay. Muss man das
immer
angehen.
Immer individuell und einfach.
Ja, und tatsächlich geht es auch um den Output, ne? Wie ist der Output? Genau. Und daran machst du es fest. Was gibst du rein? Was kommt raus? Ja, genau.
Also ich finde, unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen ja auch schon wirklich teilweise wirklich beeindruckend
viel. Voll, ja.
Ah, Milka, wird es doch ein bisschen warm, schnappert etwas Wasser.
Sie trinkt.
Okay. Die Jessica zum Beispiel, die schreibt, es wird ein bisschen länger.
Okay.
Aus dem Humanbereich weiß ich, wie wichtig eine gesunde Darmflora für alles Mögliche im Körper ist und dass eine möglichst vielfältige pflanzliche Kost die guten Darmbakterien nährt und fördert, unter anderem, weil sie vielfältige Präbiotika bietet. Mhm. Nun sind Hunde und vor allem Katzen ja keine Menschen wie wir, sondern fakultative, also die Hunde, beziehungsweise obligate Karnivoren, die Katzen. Im Moment bekommen meine Hündin und mein Kater das Vetbiom Plus Zikorienpulver und 4 bis 5 verschiedene Gemüsesorten auch noch.
Hui. Wow.
Ich bereite für beide das Essen selber zu und beide bekommen ein Komplettpulver zur Ergänzung. Mhm. Soll ich nun auch bei Hund und Katze darauf achten, möglichst viele verschiedene pflanzliche Anteile zu geben, zum Beispiel über einen zusätzlichen Kräutermix, oder reicht es völlig aus, 4 oder 5 verschiedene Gemüse bzw. Obstsorten zu geben und dazu das Fettbiom und das Zikorien? Zikorien, ne?
Zikorien, genau. Zikorien oder Chicorée.
Das ist beides von dir, ne?
Ja, richtig. Also wir haben beides im Sortiment. Also das Fettbiom ist unser Produkt tatsächlich. Das ist eine Fasermischung schon, wo tatsächlich auch Inulin schon drin ist. Also das heißt, liebe Jessica, das Zikorienpulver könntest du dir theoretisch sogar schon sparen, weil das wäre da schon inkludiert. Und also ich bin da auch ganz bei Jessica. Diese Vielfältigkeit finde ich auch grundsätzlich sinnvoll. Heißt nicht, dass man das jedem Hund unbedingt geben muss, aber es ist durchaus sinnvoll, gerade auch speziell bei Magen-Darm-Patienten. Deswegen ist dieses Vetbiom von uns eben eine Fasermischung, wo du neben Flohsamenschalen und Zellulose verschiedene präbiotische Fasern hast. Also wir haben Pektine drin, wir haben das Inulin drin. Inulin zum Beispiel mögen Lactobacillen total gerne. Dann haben wir Phos und Mos noch mit drin. Also so die Klassiker, sage ich jetzt mal, der Präbiotika, weil wir auch wissen, dass die Bakterien im Darm auch verschiedene Substrate sozusagen bevorzugen können. Es gibt welche, die essen alles Mögliche, und es gibt welche, die sind ein bisschen selektiver, wie die Lactobacillen, die jetzt besonders Inulin zum Beispiel gerne mögen. Genau. Insofern hätte man damit eigentlich schon eine gute Mischung. Gemüse und Obst zusätzlich schadet natürlich nicht, wäre aber jetzt vom Hinblick der Diversität nicht zwingend erforderlich, haben aber natürlich noch ganz viele andere Nutzen, wie Vitamine und was wir vorhin schon hatten, die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die du da natürlich auch noch mit hast. Genau, und Kräuter, würde ich jetzt sagen, geben hier jetzt gerade beim Thema Fasern keinen speziellen zusätzlichen Mehrwert. Genau.
Und was ist mit der Katze?
Bei der also es ist
soll die dann als Carnivore überhaupt Gemüse und Obst fressen?
Ja, sollen und wollen. Also schlecht wäre es nicht, aber also Gemüse und Obst ist ja in unserer Ernährung das Nonplusultra, oder? Wenn du Gemüse und Obst in deiner Ernährung drin hast, dann ernährst du dich ja, hast du ja so den Ritterschlag der gesunden Ernährung erreicht. Jetzt ist es so, dass Hunde und also Katzen speziell, aber auch viele Hunde haben wir auch in der Beratung, die mögen es einfach nicht so gerne. Und dann sind die Besitzer entsprechend besorgt, weil sie denken, oh Gott, jetzt ist es alles ungesund und so weiter und so fort. Aber wir müssen ganz klar sagen, wofür brauchen wir Obst und Gemüse? Einmal haben die Vitamine, die haben aber die anderen Futtermittel auch. Und natürlich eben die Ballaststoffe, die du aber auch anderweitig natürlich zur Ration dazugeben kannst. Und da wäre so das Einfachste für ein Tier, was heikel ist, ist die Futterzellulose. Die schmeckt nämlich nach gar nichts und die riecht auch nach gar nichts. Die staubt wie Hölle. Ja, ist halt wirklich so ein Pulver. Aber ist absolut geschmacks- und geruchsneutral und wird auch von Katzen total gut akzeptiert. Und wie gesagt, wenn man jetzt, Katzen sind ja auch so Spezialisten, viele Katzen, nur überwiegende Teil kriegt einen Fertigfutter, da, wo wir auch häufig schon das mit drin haben. Also nur weil ich jetzt einen Fleischfresser habe, der das vielleicht eigentlich nicht hat in seiner natürlichen Ernährung, würde ich da jetzt nicht sagen, ja, dann braucht er das nicht. Denn Fasern, Ballaststoffe ist wirklich das, was du flächendeckend bei allen möglichen Spezies, ob du dir Zootiere anschaust, uns Menschen, unsere Haustiere, Nutztiere, ist das, was, wenn man es jetzt ganz pauschal formulieren würde, eher noch zu kurz kommt als im Überfluss vorhanden. Und dadurch, dass es ja eben für die Darmflora, für alles Mögliche so positive Effekte auch hat. Die Bakterien tun ja auch gutes Werk und so weiter und so fort, wollen wir das
gibt
natürlich auch haben.
Krebshemmende Pflanzenstoffe, ne?
Ja, das ist schon
schwierig, aber da kommen wir im Podcast dazu.
Ja, okay,
reißen wir es
dann nicht
an. Da
müssen wir die, genau auf die Formulierung achten, genau.
Die Carola, die hat noch eine Frage. Die kocht auch selber. Ich bereite das Futter für meinen Kater quasi als One-Pot-Gericht immer für mehrere Wochen vor. Gegartes Fleisch, Gemüse, dazu mit Wasser, gequollenes Fettbiom.
Ah, sehr schön.
Ist es okay, das Fettbiom mit einzufrieren? Nach dem Auftauen füge ich immer etwas heißes Wasser dazu, damit es nicht kühlschrankkalt gefüttert wird. Ist es okay oder schadet mein Vorgehen den Phos oder Mos?
Nee, schadet nicht. Das passt. Die interessiert das
Sag
nicht.
Sag mir, was ist Phos oder Mos?
Fructooligosaccharide und Mananoligosaccharide gehört
die Hörerin,
auch zu
die wissen
den,
so viel, ja?
Gehört auch zu den Klassikern der präbiotischen Fasern. Findest du auch viel in Fertigfuttern mit drin? Also das sind so die üblichen Verdächtigen, sagen wir. Aber ob die eingefroren werden oder nicht, das stört die überhaupt nicht. Die gehen dadurch nicht kaputt oder verloren. Mhm. Oder auch mit dem warmen oder heißen Wasser, das schadet denen überhaupt nicht. Genau. Da kann man nicht viel falsch machen.
Also man kann auch nicht zu viel machen. Die Nicole, die hat nämlich eine Frage: Wie wirken sich die Fasern und beziehungsweise Ballaststoffe auf den Darm aus? Stichwort RFA, wieder eine Geheimsprache für
Rohfaser.
Mich. Ah ja.
Die Rohfaser.
Wie ist der Einfluss auf die Verdaulichkeit und wann ist es zu viel? Na, wenn die Haufen zu groß werden? Nein?
Ja, genau, das haben wir ja wieder, da sind wir wieder genau in diesem, was will ich erreichen? Mhm. Ja, will ich eine Sättigung haben? Will ich, dass mein Tier abnimmt? Will ich, dass einfach nur der Kot gut ist? Also je mehr Fasern ich gebe, oder auch selber esse, wie zum Beispiel Flohsamenschalen, desto mehr Volumen habe ich, desto mehr Kot wird auch produziert. Das ist grundsätzlich überhaupt nicht gesundheitlich dramatisch. Ja? Mhm. Also das ist ja auch irgendwo im Sinne gewünscht, sage ich jetzt mal, durch die Ballaststoffe. Deswegen kann man das pauschal nicht sagen, wann es zu viel ist. Also zu viel ist, wenn es das Tier nicht mehr gerne frisst, wenn du das Gemüse vielleicht mit, ich weiß nicht, irgendwelchen Spirenzien dem Tier reinzwängen musst.
Was zur Nase rauskommt.
Ja, so. Genau, das ist so.
Okay.
Also so richtig, ja, zu viel, zu
wenig. Man kann
ja
nichts falsch machen.
Nicht wirklich, nee.
Okay.
Was du falsch machen kannst, ist, dass du auf einmal zu viel gibst. Also ein Tier, was noch nie, oder wenn du jetzt dein ganzes Leben lang Weißbrot gegessen hast und isst von heute auf morgen nur Vollkornbrot, dann wirst du wahrscheinlich die erste Zeit eher nicht in Gesellschaft verbringen, weil sich dein Darm erstmal dran gewöhnt und du vielleicht dann auch Gasbildung und so, sowas. Und also auch bei den Hunden, man sollte die Tiere lieber über ein paar Tage dran gewöhnen, also mit kleineren Mengen anfangen, dann zum gewünschten Effekt hochdosieren, dann hat man am wenigsten Nebenwirkungen. Wir hatten auch schon mal so einen Fall, der Ernährungsfrage so lustig, ab und zu haben wir echt richtig lustige Sachen dabei und das war so, dass das gab ein Missverständnis und die Besitzerin hatte die gesamte Tagesdosis du weißt schon, in der Früh gegeben, so auf einmal. Also man sollte das auch über die Mahlzeiten verteilen, idealerweise bei den Hunden und Katzen. Und das war dann doch etwas zu viel und ist dann in Durchfall resultiert, weil dann hast du quasi alle Knöpfe gedrückt, Peristaltik sagt Durchmarsch und dann hast du halt genau den nebenteiligen Effekt. Das Tier ist deswegen nicht krank, das ist dann sofort wieder behoben, wenn es raus ist. Aber das kann man vielleicht falsch machen, ja, dass du da zu schnell, zu hoch einsteigst.
Jetzt hast du noch ein Stichwort gesagt, nämlich krank.
Aha.
Kommen wir doch zu den Krankheiten.
Ja, gerne.
Und inwieweit die Faserstoffe hier helfen können. Mhm. Die Natascha, die hat Katzen und sie schreibt, hallo liebes Napfcheck-Team, für euren nächsten Podcast würde mich interessieren, wie man Katzen, die an einem Parasiten leiden, mit Probiotika unterstützen kann. Geht das überhaupt?
Wenn du Parasiten hast, dann ziehen die nicht aus, wenn du da Fasern reintust. Da brauchst du dann eine Wurmkur und so weiter und so fort. Ob du die Parasiten eher kriegst, wenn du eine gestörte Darmflora hast, wobei die Frage auch ist, hat man die überhaupt? Also da wird, finde ich, auch so ein bisschen falsches Bild erzeugt, dass das, gibt ja auch die Darmsanierung, Darmreinigung und solche Sachen. Also wir verlieren vielleicht auch manchmal so den Blick für die gute Basisernährung und verkünsteln uns dann in Details. Aber zum Thema Parasiten, damit werden wir auch sehr oft konfrontiert, weil viele Leute auch so dieses Bild haben, ich gebe eine Wurmkur und dann zerstöre ich alles. Ja, und da muss ich das wieder aufbauen. Aber man muss ganz klar sagen, die Wurmkur wirkt auf die Würmer oder auf die Parasiten, die
macht nicht die Darmflora kaputt.
Nein, das sind auch ganz andere Lebewesen, sage ich jetzt mal. Ein Bakterium und ein Wurm, ja, da greifst du ganz andere Sachen an. Und dazu gibt es aber auch tatsächlich eine Untersuchungen, die gar nicht so alt ist, die sich das mal angeschaut haben, ob sich das die Mikroflora verändert, wenn du eine Wurmkur gibst, tut sie nicht. Sie verändert sich aber bei bestimmten Antibiotika. Ja, also das ist ein ganz anderes Thema. Bei Antibiotika kann ich natürlich sagen,
den Darm
okay,
wieder aufbauen, ne?
Da, ja, wobei ich mag dieses Wort Aufbau nicht, weil es ist nicht so, dass du da alles zerstörst. Ja, du hast Milliarden und Abermilliarden an Keimen im Darm drin und du machst da nicht bei weitem nicht alles immer mit kaputt. Aber wenn du jetzt sagst, wann ist was sinnvoll, das macht Sinn. Bei Parasiten, also wenn ich sage, ich möchte was Gutes tun, dann kann ich das natürlich machen, aber ich sollte nicht die Erwartungshaltung haben, dass ich damit einen Parasitenbefall vermeiden kann oder auch Parasiten freiwillig sagen, ah, hier wird es mir zu ungemütlich, ich ziehe aus.
Okay. Und jetzt nochmal speziell mit Probiotika?
Ja, also ist das Gleiche im Prinzip. Ja. Du kannst ja natürlich gute Bakterien noch reinschicken, aber man muss auch hier sagen, es gibt natürlich viele Produkte, probiotische Produkte. Wir haben schon gesagt, die müssen überleben, die müssen sich ansiedeln können. Also du kannst einem Produkt auch gar nicht immer unbedingt ansehen, ob es wirklich die Wirkung hat, die du gern hättest. Da gibt es auch Studien zu tatsächlich, die sich mal verschiedene Probiotika auch angeguckt haben oder solche probiotischen Produkte, sage ich jetzt mal, und wo auch festgestellt wurde, dass da entweder weniger Keime drin sind, als deklariert waren oder dass die nicht überlebensfähig sind und so weiter und so fort. Deswegen ist das eh auch so ein Riesenthema. Kriege ich überhaupt das, was ich haben möchte? Deswegen ist gerade beim Thema Parasiten, da muss man den Jungs ist schon die Tür offensichtlich eröffnen, sage ich jetzt mal. Ein Rausschmeißer.
Ein echter schicken. Rausschmeißer, genau. Eben, eine Wurmkur. Ja. Die Tina, die hat eine Hündin mit einer Allergie, die schreibt, meine Allergikerhündin wird neuerdings nach dem Beutetierprinzip gebarft, aber das Zufüttern von Gemüse geht nur schleppend voran. Sie mag keines gerne, würde am liebsten ausschließlich Fleisch fressen und auf die empfohlene Gemüsemenge von 20% der Tagesration kommen wir so nicht.
Ja.
Hast du einen Tipp oder kann ich das Gemüse zum Teil mit Futterzellulose ersetzen?
Ja, kannst du. Das ist, ich muss echt schmunzeln, das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, das sind so die Klassiker und die Besitzer machen sich dann oft so viele Sorgen und denken, oh nein, und jetzt mag mein Hund das Gemüse. Es gibt wirklich einfach Hunde, die mögen es nicht. Und tut euch und den Tieren Gefallen, lasst es. Nehmt irgendwas anderes. Wie gesagt, du kannst super die Zellulose nehmen oder vielleicht probierst du es tatsächlich auch mal mit dem Faserbooster, was noch so ein bisschen gemüseähnlicher ist. Vielleicht ja, aber geht
jetzt kommt es. Jetzt kommt sie, schreibt also auch mit der Futterzellulose, da bekommt sie ja auch nur ein Drittel der empfohlenen Tagesmenge in sie rein.
Ja, aber es macht jetzt nicht. Macht also probier sonst gerne mal was anderes aus oder probier vielleicht die Apfelfaser aus. Die riecht auch so ein bisschen nach Apfel. Aber die Zellulose ist ja wirklich ein Konzentrat. Das ist ja Faser pur. Ja, und das heißt, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 20-30% da Gemüse und Obst haben willst, dann reicht es vielleicht, wenn du einen Teelöffel oder einen Löffel von der Zellulose hast. Ja?
Okay.
Und also genau, sollte man sich nicht zu sehr verrückt machen.
Also sonst der Hund hat ja eine Allergie und zwar schreibt sie eine Futtermilbenallergie. Kann das sein, dass die Futterzellulose da befallen wird von und zum Problemträger
unwahrscheinlich.
Wird?
Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Okay. Also passieren kann es immer, wenn, aber das ist ein Lagerungsproblem, muss man klar sagen. Die Futtermilben hast du auch im Hausstaub drin. Und je nachdem, wie du das, die Sachen lagerst, reinigst und so weiter, kann potenziell das von Milben befallen werden, wobei Milben jetzt nicht so auf Zellulose stehen, sondern die stehen dann eher auf Stärke, also auch auf einen Energielieferanten. Die würden also eher dann, weiß ich nicht, die Haferflocke oder die Kartoffelflocke befallen als die Zellulose.
Nochmal ein Allergieproblem, die Steffi schreibt. Mich würde interessieren, ich überlege, meinem Hund Apfelfasern zu geben und möchte wissen, ob diese auch durch Fermentation gewonnen werden. Dachte nämlich zuerst, das ist das gleiche wie Apfeltrester. Jetzt hat aber meine rumänische Hündin verträgt durch ihre Allergien keine fermentierten Lebensmittel wegen des hohen Histamingehalts. Okay. Dann bekommt sie knallrote Haut. Soll ich ihr lieber Cranberry-Fasern geben?
Ah, okay. Die Apfelfaser, die wir haben, die wird nicht fermentiert. Ich wüsste jetzt auch nicht, auch die Cranberryfaser wird nicht fermentiert.
Also geht beides.
Geht beides. Wenn du jetzt die Apfelfaser, wenn das fermentiert wäre, dann wird es total muffig riechen. Und du weißt ja auch, wenn du einen Apfel anschneidest, der wird ja sehr schnell braun. Also wird eigentlich gerade...
trocken. So
und, ja, genau. Und dann gehen auch die wertvollen Inhaltsstoffe verloren. Das heißt, die Apfelfaser wird eigentlich ziemlich schnell von der Presse weg sozusagen getrocknet und dann vielleicht noch vermahlen oder ausgesiebt, je nachdem. Aber die wird eigentlich relativ zügig verarbeitet und auf keinen Fall fermentiert.
Okay, genau. Dann hat sie noch eine Frage. Reicht es als Inulin-Topinambur, habe ich bei mir im Garten, zu füttern?
Ach, wirklich?
Ja.
Die Diabetiker-Kartoffel, sagt man ja
ist
auch
das
dazu.
Okay. Mhm. Oder sollte ich mal wechseln auf Zikorie? Den Faserbooster kann ich nicht füttern, denn sie verträgt keine Kürbisgewächse und Spinat.
Okay, also geht grundsätzlich beides, denn sowohl Topinambur als auch Zikorie bzw. Zikorie-Wurzel enthält Inulin. So, also ist beides eine Quelle für Inulin, kann man gleichermaßen verwenden. Genau. Kennst du das nicht mit der Diabetiker-Kartoffel?
Mm-mm.
Eben weil die ja keine Stärke enthält, aber aussieht wie eine Kartoffel.
Ach,
und
wirklich?
Bei den Diabetikern ist ja eben das Problem mit den, genau.
Weil es hochschnell
aber
dann wieder.
Aber auch da, wenn du das isst und nicht gewöhnt bist, das fermentiert halt ordentlich. Ja.
Okay.
Sollte man können, wissen vielleicht. Genau.
Ja. Ich muss sagen, ich habe sie noch gar nicht gegessen. Ich habe immer nur die gelben Blüten genossen.
Dann zum Angucken. Probier es mal.
Der Hund von der Sonja, der hat eine Krankheit hinter sich, aber sie macht weiter eine Kur und will wissen, unsere Labi-Hündin, jetzt 4 Jahre alt, die hatte einen Giardienbefall im Junghundealter und dann hatte sie lange mit weichem Kot zu kämpfen. Ja, jetzt haben wir ein Probiotikum probiert und anschließend sind wir dann auf so Kapseln umgestiegen, die enthalten Prä- und Probiotika und diese Kur, die machen wir 2-mal im Jahr. Sie ist sehr darmsensibel. Okay. Also seitdem ist auch Ruhe mit den Giardien. Toi, 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 hat sie geschrieben. Ja, okay. Anmerkung, wir barfen ihn seit 13 Monaten. Ist es richtig, dass Prä- und Probiotika nur zusammen Sinn machen? Also die Gabe als Kombipräparat ist sinnvoller als nur ein Probiotika oder nur ein Präbiotika?
Auch eine super Frage. Gibt es auch einen Begriff dafür? Man nennt die Kombination aus Pro- und Präbiotikum ein Synbiotikum, weil du quasi sowohl das gute Bakterium gibst, als auch direkt das Futter dazu.
Ja,
ist durchaus sinnvoll. Sinnvoll, ist auch sinnvoll, ist aber nicht zwingend notwendig. Ja, weil du hast, es geht auch immer um die Frage der Mengen. Also wenn du jetzt so eine Kapsel hast, ich glaube Kapseln hatte sie ja, ne? Wie viel, zum einen hast du eine gewisse Menge, sind schon mal die Bakterien, aber du hast ja auch, wie viel kann da jetzt drin sein tatsächlich an Präbiotikum im Vergleich zu dem, was überhaupt schon im Hundedarm enthalten ist durch das Futter, was da drin ist. Also deswegen, es macht schon Sinn, kann man machen. Aber
in Kombination zu geben.
Ja, aber du kannst es, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Synbiotikum zwingend die bessere Wahl ist, weil du einfach auch von der Menge her sicherlich dann anderen Bereichen dann unterwegs bist, wie wenn du jetzt ein hochdosiertes Probiotikum hast und dann zusätzlich vielleicht noch was ergänzend dazu gibst, was du aber nicht zwingend musst. Also beides funktioniert auch quasi autark voneinander, aber ja, ist auch eine typische Vorgeschichte. Vielleicht so als von wegen toi toi toi, liebe Sonja, wir sehen viele Hunde auch im Junghundehalter und bei vielen verwechselt sich das teilweise, dass die dann als Junghundealter auch häufig Giardien haben und die stecken ja über ihre Nase rein und später im Alter dann toi, toi, toi.
Die stecken über ihre Nase
rein. Ist doch so.
Ja, so ist es.
Ich will nichts sagen, aber die Milka ist auch erstmal hier mit der Nase auf dem Boden.
Aber sie ist kein Junghund.
Ja, trotzdem. Aber dann siehst du ja, ein alter Hund macht es auch noch. Also was macht ein Junghund, der erstmal alles entdecken muss? Ja? Gut, nee, genau.
Jetzt haben wir noch eine Katzenfrage. Die Carla, die schreibt, liebes Napfcheck-Team, meine Frage für die Podcast-Folge. Was ist bei Katzen bei CNE, das ist ja die chronische
Nierenerkrankung,
und Fasern zu beachten? Insbesondere von Flohsamenschalen habe ich gehört, dass das kritisch ist. Wie sieht ihr das? Außerdem interessiert mich auch Zellulose bei dieser Niereninsuffizienz. Ja. Vielen lieben Dank.
Ja, super. Auch wieder eine Frage, wo man sich denkt, woher weiß sie solche Details schon? Mhm. Also bei Nierenerkrankungen ist die Phosphoraufnahme wichtig. Die will ich reduzieren. Und in diesen Schalenanteilen von den Pflanzen ist Phosphor auch mit enthalten. Das heißt, Kleie, aber auch Flohsamenschalen haben von Haus aus eine gewisse Phosphormenge. Ob die schon kritisch ist jetzt von der Menge her, müsste man im Einzelfall sehen, aber grundsätzlich wäre tatsächlich da eine Futterzellulose die bessere Faser, weil die hat null. Phosphor oder auch anderes noch dabei. Mhm. Deswegen, ja, das ist cool, coole Frage. Würde ich auch dann bevorzugen, genau.
Also dann lieber die Futterzellulose aus deinem Programm. Ach, hier kommt nochmal eine Frage. Was du vorher schon gesagt hast mit der Wurmkur. Pass auf, die Carola nochmal. Mhm. Ich habe erfahren, dass Wurmkuren auch immer die Darmflora angreifen. Ich würde gerne wissen, wo sie das erfahren hat.
Ja, das liest man überall.
Ah, ja.
Das wird auch.
Das geht einfach so weiter im Internet.
Ja, es wird teilweise auch so propagiert. Deswegen bin ich da auch manchmal so schnippisch drauf, sage ich jetzt, hätte ich schon fast gesagt, weil das einfach Blödsinn ist. Ja? Aber es ist so, du kannst dir das so toll vorstellen irgendwie. Und Chemie, ja, die Wurmkur, oh Gott, die böse Chemie. Und die macht dann alles kaputt wie so ein, weiß ich nicht, Flammenwerfer, der alles niederbrennt. Das stimmt halt einfach nicht, ja. Und was mich echt nervt, ist, dass viele Tiere dann keine Wurmkur kriegen und vielleicht jahrelang einen Wurmbefall
leiden,
haben oder auch vielleicht andere dann anstecken, ja, das ist so. Und wir haben diese Tiere in der Beratung wirklich, da manchmal so Highlights auch Hunde, also Highlights jetzt aus meiner, das ist nicht schön für das Tier, jahrelang, zwei Jahre lang, immer schön getestet, immer negativ und dann sagen wir, okay, im Zweifel für die Wurmkur probieren und was hat dann, kriege ich am nächsten Tag ein Foto, wo der Hund einen riesigen Spulwurm ausgeschieden hat, ja, so, also das, deswegen ist das, nein, also die Wurmkur geht auf die Würmer und nicht auf die Darmflora und da braucht ihr wirklich keine Angst haben, ja, und die Würmer schaden viel mehr, ja, also muss man auch sagen. Genau.
Du hast vorher auch ganz kurz schon diese Wechselwirkung angesprochen, wo du gesagt hast, irgendwie liest man da auch wieder so
ja,
viel
ja, das
und
kommt
viele beschäftigen sich damit.
Zeit.
Die Julia,
möchte
ich noch, deine Namensvetterin, die möchte dazu noch zum Abschluss wissen, stimmt es, dass Ballaststoffe, Faserstoffe wie das Fettbiom, ne, das ist ja von dir, wo ja Flohsamenschalen drin sind, binden? Also muss man vorsichtig sein, sie gemeinsam mit einer Arznei oder auch dem Komplettpulver, dem Novo Mineral zu geben oder reicht es, wenn sie gequollen sind und binden dann nicht mehr? Wenn ja, wie lange sollte man sie quellen lassen?
Nein, also da müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, bitte. Das ist so, ich weiß nicht, ob das unter Beschäftigungstherapie oder Verkünstelung oder um die Dinge unnötig kompliziert zu machen. Also ich meine, wir reden über normale Nahrung, muss man jetzt auch mal sagen. Man muss ja auch mal vorstellen, was würde das für uns bedeuten? Also ich habe mir damals nicht überlegt, wo ich die Flohsamen in meinem Müsli getan habe, ob ich jetzt eine Vitamintablette hinterher schieben muss. Also das ist so, weißt du, das wird so aufgebauscht. Es gibt einen, oder auch mit den Medikamenten, die wirken trotzdem. Es gibt eine Situation, wo ich sagen würde, da würde ich vielleicht aufpassen im Zweifel, wenn du eine Erkrankung hast oder das Tier, wo du zwingend darauf angewiesen bist, dass ein bestimmter Wirkspiegel konstant gehalten wird. Also zum Beispiel bei Epileptikern ist es so, dass du wirklich darauf achten musst oder dass es manchmal entscheidend ist, dass dieser Wirkspiegel immer konstant ist. Da spielt es eine große Rolle, ob die Tiere ihre Medikamente nüchtern nehmen oder eben mit Futter, weil sie halt zusammen mit dem Futter nicht so schnell resorbiert werden wie ohne Futter. Das hat dann einen Einfluss. Aber dass man jetzt sagt, das bindet, das ist das definitiv falsche Bild. Bei einem Epileptiker würde ich drüber nachdenken oder das mit dem Tierarzt besprechen. Ansonsten eigentlich nicht, genau.
Du, das fände ich eigentlich ein ganz spannendes Thema für den nächsten Podcast.
Die Epileptika?
Ja.
Ja, kannst du es...
Hatten wir noch nie. Epilepsie.
Nee, stimmt. Ja, haben wir auch. Ist ein großes Thema, auch die Ernährung. Können wir gerne als nächstes machen, ja?
Super. Ja, dann schreibt uns doch.
Alles klar.
Und zwar an?
info@navcheck.de oder auch gerne über unsere Social-Media-Seiten. Ich sage danke an der Stelle, liebe Manu, ich glaube, wir haben heute ein längeres Gespräch gehabt, wenn ich so mein Zeitgefühl überlege. Ich glaube, wir hatten heute etwas länger gesprochen. Aber Fasern ist ein riesiges Thema.
Ja, und ich weiß jetzt auch, ich werde hier ein Päckchen Flohsamenschalen für die Milka mitnehmen, damit sie ein bisschen mehr gesättigt ist künftig.
Ist das ein kleiner Staubsauger hier?
Ja, die wollte hier gerade, ich wollte es dir nicht sagen, das Glas mit den Snacks wollte sie hier ausräumen.
Ach so. Ja, die
ist immer
hungrig. Die schaut mich schon, hat so einen
immer
schlechten
hungrig.
Gewissenblick. Okay,
also,
super.
Bis zum nächsten Mal.
Alles klar, servus.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.